Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Liebe Mitchristusgläubige, liebe Mitchristen, liebe versammelte Gemeinde, ziemlich langes Evangelium, ne? Und dabei war es schon die Kurzfassung. Ich hätte eigentlich noch ein paar Verse mehr lesen können. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Freitagnachmittags gönne ich mir ganz gerne immer so ein, zwei Stunden, um dann mich vorzubereiten auf das Sonntagsevangelium, auf die Sonntagspredigt. Wenn da nicht vorher noch ein Termin was länger gedauert hat, dann nehme ich dann einen späten Freitagnachmittag. Wenn da jetzt diese Woche nicht die Propstei-Messdienerstunde gewesen ist, wo einige Messdiener dann die Gelegenheit genutzt haben zum schönen Wetter im Brückenkopfpark. Abends hätte ich dann noch Zeit gehabt, die Predigt vorzubereiten, wenn da nicht der Kreuzweg der Jugend gewesen wäre in St. Franzales um 19 Uhr. Toll finde ich, was die Jugendlichen sich da Mühe gemacht haben. Sie haben die Kirche in ein schönes, stimmungsvolles Licht getaucht und dann sind sie die Stationen mit Jesus durchgegangen. Bis zuletzt. Gestern Morgen hätte ich noch die Predigt vorbereiten können, aber da war Diakonweihe in Kempen. Unser Bistum Aachen ist geschenkt worden mit zwei jungen Menschen, die Ja gesagt haben, Ja zum Dienst als Diakon im Bistum und die wahrscheinlich dann im nächsten Jahr am Pfingsten im Mai zu Priestern geweiht werden in Aachen. Ich hätte noch gestern Nachmittag die Predigt vorbereiten können, wenn da nicht Erstkommunionvorbereitung gewesen wäre in Form des Familientages im Andreashaus. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil mir scheint, dass es symptomatisch ist, man hat für das Thema Tod nie Zeit. Das Thema Tod ist eigentlich immer peinlich. Wer spricht denn schon gerne über den Tod? Und es gibt ja so viele andere wichtige Themen im Laufe der Woche, ob das der Brexit ist, ob das Fußball ist, ob das die Verleihung des Friedens, des Literatur-Nobelpreises an Bob Dylan ist und viele andere wichtige Themen. Für den Tod hat man nie Zeit. Als Tod wäre ich ziemlich beleidigt. Gerne mache ich auch Ihnen immer ein schlechtes Gewissen, dass Sie mal daran denken und an das, was danach kommt. Haben Sie schon eine Patientenverfügung? Oder tragen Sie Ihren Ausweis zur Organspende bei sich? Haben Sie schon mal ein Testament gemacht? Wissen Ihre Angehörigen, wie Sie denn mal Ihre letzte Ruhe finden möchten? Falls nicht, machen Sie Ihren Angehörigen das Leben leichter über Ihren persönlichen Tod hinaus? Stimmen Sie den Tod froh, indem Sie ihn auch mal teilhaben lassen an Ihren Gesprächen? Was wir gehört haben, dass da ein Toter wieder aus dem Grab herauskommt, reißt uns heute ja nicht mehr so von den Kirchenbänken. Wir wissen, ja, Jesus Christus kann alles, ist der Sohn Gottes, warum soll der auch nicht einen Toten aus dem Grab rausrufen? Die Geschichte, die damals passiert ist und die für uns vielleicht eine Bedeutung hat. Ich möchte mal fragen, wo sind wir denn heute tot? Wo sind wir weit weg vom Leben? Was hindert uns daran, so zu leben, wie wir möchten? Wie viel Prozent sind wir lebendig und wie viel Prozent sind wir tot? Tod steht für mich für die äußerste Ohnmacht, wo wir etwas nicht können, obwohl wir es vielleicht möchten. Und das Grab steht für mich für das Gefängnis, dass wir gefangen sind, dass wir keinen Ausweg sehen, dass wir nicht rauskommen, dass wir uns ärgern darüber, dass wir begrenzte Möglichkeiten haben. Diese Woche habe ich auch einen Bekannten besucht, der im Augenblick umgestellt wird auf neue Medikamente in der Landesklinik in Düren. Also, wenn ich mir wünschen dürfte, welche Krankheit ich nie bekommen möchte, dann ist es Depression. Dass Menschen zum Beispiel, weil der Stoffwechsel im Hirn verrückt spielt und da bestimmte Stoffe nicht abgebaut werden und die Synapsen sich nicht mehr miteinander unterhalten. Also, dass man da keinen Antrieb hat, obwohl man einem Menschen ja nichts ansieht. Das ist echt ein Gefängnis. Ein schlimmes Gefängnis. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hören wir heute von Jesus. Ja? Wenn wir den Tod deuten als etwas, wo wir eben nicht wirklich das Leben in Fülle haben, wenn wir das Grab deuten als ein Gefängnis, wo wir uns gefangen sehen, weil wir nicht können, was wir wollen, dann ist das gar nicht so weit weg mit Tod und Grab. Manchmal scheint mir, wir haben vom Tod so ein Bild wie vom Ruhestand. Wir haben uns gewöhnt, jedenfalls früher, dass man arbeitet, dass man sich was verdient, dass man was zurücklegt und dass man dann, wenn man in Ruhestand geht, sich einen großen Traum erfüllt. Heute ist ja auch schon ein bisschen anders. Man geht später in Ruhestand, man verdient im Ruhestand nicht mehr so viel Geld, um wirklich leben zu können. Man muss heute im Ruhestand eben selber auch noch arbeiten, um über die Runden zu kommen. Und ich rate davon ab, so zu denken. Ich habe schon viele Menschen beerdigt, die sich einen Traum erfüllen wollten zu Beginn ihres Ruhestandes, und der Traum ist dann begraben worden. Warten Sie nicht mit dem Leben. Warten Sie nicht darauf, dass irgendwann für Sie Leben anfängt. Manche Menschen denken ja, wenn ich tot bin, dann kann ich mir was wünschen an der Hochzeitstafel im Himmel. Ich wäre mir nicht so sicher, ob wir im Himmel nicht noch arbeiten müssen. Also ich arbeite gerne. Ich wünsche mir auch, dass ich im Himmel noch ein bisschen tun kann und nicht nur anderen beim Arbeiten zusehen, und irgendeiner muss ja dann auch so für Essen und Getränke an der Tafel sorgen. Warten Sie nicht auf den Tod. Warten Sie nicht darauf, dass Leben anfängt. Leben Sie heute. Verschieben Sie das Leben nicht. Lassen Sie sich auf das Leben ein. Schimpfen Sie nicht über all das, was Sie nicht können, sondern schauen Sie mal auf das, was Sie können. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wo wir mit Gott in Berührung kommen, wo wir ihn hören, da kommen wir heraus aus unserer Gefangenschaft. Wir haben ja so ein komisches Verhältnis zu Zeit und Ewigkeit. Wir denken, wir leben in der Zeit, irgendwann hört unsere Zeit auf und dann fängt die Ewigkeit an. Eigentlich nein. Das biblische Verständnis von Zeit und Ewigkeit ist ein anderes. Also, unsere Zeit ist in der Ewigkeit. Und Ewigkeit ist eigentlich falsch übersetzt. Eigentlich müsste man sagen, Ewigkeit als Gefühl dafür, dass Gott unser Leben durchdringt. Ewigkeit nicht als ein Zustand, der ewig lange dauert, sondern als ein Zustand, in dem ich wirklich restlos glücklich und erfüllt bin. Das ist Ewigkeit. Und die fängt nicht erst dann, wenn unsere Zeit, unsere Jahre zu Ende gehen. Das kann schon jetzt anfangen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Warum warten, bis die Zeit zu Ende geht? Warum nicht schon hier etwas von dieser erfüllenden Gegenwart Gottes wahrnehmen, hören und sich auf den Ruf einlassen? Ich komme auch deswegen drauf, weil der Evangelist Johannes so ein komisches Verhältnis zur Zeit hat. Mehrmals im Evangelium steht da die Stelle: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Da steht da nicht, wird das ewige Leben haben, sondern schönste gegenwartskonform, grammatikalisch Präsens, hat das ewige Leben. Also warum wollen wir warten, dass irgendwann Leben anfängt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Abschließend noch eins, um deutlich zu machen, was ich so meine. Es gibt da so einen schönen Anekdotenwitz. Da geht es um 4 Ordensgeistliche. Der Witz macht so ein bisschen deutlich die verschiedenen Spiritualitäten der verschiedenen Ordensgemeinschaften. Also, früh morgens, als es noch dunkel ist, sitzen 4 Ordensgeistliche in einem Zugabteil und sind auf dem Weg zu einem Kongress. Wie gesagt, es ist noch dunkel. Alle beten ihr Brevier, ihr Stundenbuch, und auf einmal geht das Licht aus. Die 4, ein Benediktiner, ein Dominikaner, ein Franziskaner und ein Jesuit. Wie verhalten die sich jetzt? Der Benediktiner, der bekannt dafür ist, wie sehr er die Gebetszeiten pflegt, der braucht sein Buch gar nicht, der betet auswendig weiter. Der Dominikaner, der sehr für die Verkündigung so steht und gut Predigten vorbereitet, Der macht sich Gedanken, warum ist jetzt das Licht ausgegangen? Was für eine Bedeutung hat das für mein Leben? Der dritte, der Franziskaner, der bekannt dafür ist, dass er eben handwerklich arbeitet. Er ist müde, seine Nacht war kurz, weil er viel gearbeitet hat, er schläft ein. Und der vierte, der Jesuit, auf einmal geht das Licht wieder an. Die drei Ordensgeistliche sitzen im Zugabteil gegenüber, schauen auf den leeren Platz, wo der Jesuit gesessen hat. In dem Augenblick kommt der Jesuit ins Abteil rein und sagt dann, ich war bei der Schalltafel und habe die Sicherung wieder reingeschaltet. Wo möchten Sie sein? Ich finde die Jesuiten sehr sympathisch, der eben sich nicht Gedanken über das Leben macht, sondern lebt und das Licht wieder einschaltet. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen.